Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Heute laden wir Sie ein nach Westafrika an die Elfenbeinküste, wo zwei Studenten versuchen, sich an einer staubigen, glühend heißen Ausfallstraße in Abidjan mit dem Verkauf von gebrauchten T-Shirts durchzuschlagen. Im Gepäck haben beide schwierige und belastende Familiengeschichten und von ihnen erzählt der 23-jährige Nansemon Fallet in seinem preisgekrönten Debütroman Diese glühenden Sonnen. Und ich freue mich, dass er gleich damit bei uns zu Gast ist. Zwei junge Männer, Ivo und Thierry, sind die Hauptfiguren in Nansemon Fallets ersten Roman. Die beiden sind Studenten in Abidjan, schlagen sich als T-Shirt-Verkäufer auf der Straße durch und leben zu mehreren in einem überfüllten Wohnheim. Beide träumen von einem anderen, besseren Leben, aber die Last ihrer schwierigen Familiengeschichten scheint echte Veränderung unmöglich zu machen. Diese glühenden Sonnen heißt Nansemon Fallets Debütroman, mit dem er auch international großen Erfolg hat. Er ist mit einem französischen Literaturpreis ausgezeichnet worden und gerade rechtzeitig zum Erscheinen der deutschen Übersetzung ist der 23-Jährige als Stipendiat am Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee und von dort aus ist er zu uns ins Studio gekommen. Hallo, herzlich willkommen. Bonjour, Monsieur Fallet.
Bonjour, Andrea.
Sie leben in Abidjan, das ist die frühere Hauptstadt der Elfenbeinküste. Die hat ungefähr 5 Millionen Einwohner, also ist etwas größer als Berlin. Wie gefällt es Ihnen denn in Berlin? Was haben Sie so für Eindrücke von der Stadt?
Ja, mein erster Eindruck ist eine sehr schöne Stadt, ruhig, inspirierend. Und ich bin ja da draußen am Wannsee und das ist ein schöner Ort, ja, um sich inspirieren zu lassen und auch um zu schreiben.
Ah, das heißt, Sie haben schon etwas Neues angefangen, in Berlin zu schreiben?
Oui, actuellement je suis sur le projet de mon deuxième roman, donc celui.
Ja, ich arbeite tatsächlich an meinem zweiten Roman und für den habe ich auch schon einen Vertrag mit meinem Verleger in Frankreich und diese Residenz, dieser Aufenthalt hier erlaubt mir daran zu arbeiten und auch natürlich meinen ersten Roman jetzt zu bewerben.
Promotion du premier en allemand.
Und über den wollen wir jetzt natürlich sprechen. Er heißt Diese glühenden Sonnen und in einem Land, das so nah am Äquator ist, da ist das erstmal nicht so verwunderlich, dass die Sonne extrem ist und da eine Rolle spielt. Aber das Glühen, diese Hitze der Sonne, das spielt auch noch eine ganz andere Rolle in diesem Roman. Wofür steht denn die Sonne, beziehungsweise es ist ja sogar im Plural die Sonnen?
Le soleil pour moi, c'est tout simplement mes personnages. Enfin, je les vois pour moi comme des soleils, comme des gens ardents.
Ja, meine Personen, die sind so wie Sonnen. Die haben so etwas Glühendes in sich. Sie haben so einen Drang, nach vorne zu gehen. Sie sind sehr entschlossene Figuren und Persönlichkeiten. Das stimmt natürlich. Côte d'Ivoire ist ein Land, in dem es heiß ist, aber mir geht es eben mehr um die Romanfiguren. Die haben wirklich so einen Drang und so eine Lust, alle Schwierigkeiten zu überwinden und sie wollen brillieren im Leben.
Leur ardeur, leur envie de dépasser toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour justement briller.
Und sie haben zwei Hauptfiguren, das sind junge Männer, Thierry und Iro. Der eine kommt aus einer wohlhabenden Familie, der verkracht sich aber mit seinem sehr brutalen Vater und der immer desinteressierten Mutter. Der andere kommt vom Land, aus ärmlichen Verhältnissen und beide müssen als Studenten noch als T-Shirt-Verkäufer arbeiten. Sind das so typische Biografien für dieses Land?
Pas vraiment. C'est vrai qu'une grosse part de la jeunesse ivoirienne est dans cette.
Ja, also nicht wirklich. Es gibt einen Teil der Jugend in meinem Land, dem geht es so. Die suchen zwischen ihrer Kindheit und dem Erwachsenenleben, suchen sie nach etwas, sie suchen nach sich selbst, sie suchen nach einer Möglichkeit voranzukommen. Und da die Institutionen, also der Staat, sie einfach links liegen lässt, suchen sie sich selber Alternativen, wie sie ihr Leben gestalten können. Also es sind Leute, die auf der Suche sind. Und die erste Szene in meinem Roman, die beginnt ja auf diesem Markt. Das ist ein reeller Ort und da ist diese heiße Sonne und sie verkaufen diese T-Shirts und andere Sachen. Und das war der Ausgangspunkt eben für meinen Roman.
Je marquais un arrêt à cet endroit-là et regardais ces jeunes en train de vendre les habits, les T-Shirts. Et je me mettais à la place et c'est comme ça que tout est parti.
Mich hat es sehr berührt, wie belastet diese beiden jungen Männer sind von ihren Familiengeschichten. Also Iros Vater zum Beispiel ist von seiner Familie schon sehr gedemütigt worden und da spielen ganz stark Traditionen eine Rolle. Es wird Gehorsam erwartet, das ist auch bei Thierry so. Was spielt das für eine Rolle in heutigen Familien, dieses Denken, diese Traditionen?
Actuellement, elle joue un rôle très important dans le devenir qu'on conçoit pour son enfant.
Diese Traditionen spielen in der Tat noch eine große Rolle von Geburt an. Und deswegen war es auch für mich so wichtig, dass ich diesen Roman geschrieben hatte, um einen Dialog einzuleiten zwischen den alten Generationen und den jüngeren Generationen. Ich glaube, man gibt bei uns zu wenig Unterstützung, damit die jungen Leute das, was sie eigentlich wollen im Leben, auch tatsächlich erreichen können. Und da kommt es dann zu so unterschiedlichen Reaktionen. Manchmal kommt es zu einem starken Bruch zwischen den jungen Leuten und den alten und manchmal eben auch zur Versöhnung. Grundsätzlich glaube ich, man spricht bei uns nicht genügend darüber, wie schwer die Last, so ein Schatten einer Vaterfigur, lastet auf dem Rücken junger Leute.
Aber ich hatte den Eindruck, es geht nicht nur um einen starken Unterschied zwischen Jung und Alt, sondern auch zwischen Land- und Stadtleben. Wie stark ist da der Unterschied?
Toute une histoire de contraste, hein. Les jeunes, les vieux, on va dire, la ville, le village.
Ja, dieser Kontrast zwischen Stadt und Land ist natürlich ein sehr großer und das ist eine wichtige Geschichte auch zwischen eben Stadt und Dorf. Und ich glaube, man beachtet diesen Unterschied nicht genug. Man geht dem nicht nach, was das für einen Unterschied ausmacht, ob man hier aufwächst oder dort. Und diese Bewegung vom Land auf die Stadt, diese Transition, kann man sagen, die findet sich ja auch, wenn man das Thema Migration im größeren Zusammenhang anspricht. Zum Beispiel der größere Bruder von Iro geht ja dann auch nach Europa. Also dieses Thema setzt sich fort.
Avec le grand frère de Iro qui part pour l'Europe.
Sie haben das am Anfang so schön gesagt, diese beiden jungen Männer, die glühen richtig für was, die wollen weg von zu Hause, sich bilden und etwas lernen und dann haben sie es aber richtig schwer und sie erzählen dann auch, dass ganz viele Studenten, die werden Kosovaren genannt und die leben richtig da in der Universität, in Hörsälen unter wirklich erschütternden Bedingungen. Gibt es denn viele junge Leute in ihrem Land, die so bildungshungrig sind und dann aber so schwere Bedingungen haben?
C'est surtout que pour beaucoup l'université a été longtemps le seul canevas qu'on leur a montré.
Für viele Leute ist das natürlich die Möglichkeit oder der Wunsch über die Universität etwas im Leben zu erreichen, also dieser klassische Bildungsgang über College, Gymnasium und dann zur Universität. Und wenn man einen Master oder einen Doktor hat, dann hat man etwas erreicht und hat eine Arbeit. Diese gerade Linie zu einer Karriere, die klappt aber nicht für jeden, denn für manche macht das eben auch Probleme. Sie werden blockiert und es gibt eben viele Leute, die auch scheitern. Die Uni ist also nicht zwangsläufig die Lösung für alle Probleme und für diese Situation. Aber für manche, wie für Iro, wenn sie sich wirklich dafür interessieren und begeistern, dann ist das eine Möglichkeit.
Und noch schwerer als diese jungen Männer haben es offenbar die jungen Mädchen. Das beschreiben sie auch. Der eine Studentin wird schwanger, der Kindsvater haut einfach ab. Und sie schreiben dann, dass niemand sprach davon, was diese Mädchen durchmachten, um in diesem archaischen System zu überleben. So wie diese jungen Männer vom Aufstieg, da können diese Frauen wohl von Gleichberechtigung nur träumen.
Ja, für die Mädchen kann das im Prinzip kein Traum sein, denn die Gesellschaft ist insgesamt auch in der Musik zum Beispiel andauernd frauenfeindlich, misogyn. Und es gibt in der Gesellschaft nicht genügend Bewusstsein dafür, das zu ändern. Und man muss von den Opfern ausgehen, um dann zu schauen, dass die Verhältnisse, was das Patriarchat und die autoritären Strukturen betrifft, dass die sich wirklich ändern.
Les conditions du patriarcat qui sont absolument horribles.
Und dann fand ich ganz bemerkenswert, dass Sie gerade in Bezug auf die Frauen schreiben, dass all das, also diese Brutalität den Frauen gegenüber, unter dem Deckmantel des Humors der Elfenbeinküste geschah. Was ist denn das für ein Humor? Lässt sich das beschreiben?
La Côte d'Ivoire est un pays qu'on considère très drôle.
Ja, Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste, ist ein sehr lustiges Land. Humor ist enorm wichtig im Alltag, dient der Zerstreuung. Alles geht irgendwie über den Humor. Wenn man Schwierigkeiten hat, das wird alles mit einer Art Humor übertüncht. Das ist so eine Art auch zu überleben. Und auch die Männer untereinander sprechen auch über die Frauen eben immer in so einem lustigen Unterton. Und wenn sich auch die Frauen das aneignen, dann wird das aber auch nicht so ernst genommen oder auch nicht so richtig gesehen.
Spielt denn dieser Humor auch in der Literatur des Landes eine Rolle? Denn die Literatur ist ja in Ihrem Roman unglaublich wichtig.
Alors, la littérature ivoirienne est assez stagnante. C'est pas.
Ja, die ivorianische Literatur, das ist etwas Stagnierendes. Da bewegt sich nicht viel. Das kann man nicht mit der Produktion in Deutschland oder Frankreich vergleichen. Gleichzeitig hat die Literatur eine gewisse Kraft und das geht aber mehr über das alltägliche Leben. Also da spielt sich Literatur ab in den Witzen, die ständig gemacht werden. Das ist für mich eine Form der Literatur bei uns und die Arbeit des Schriftstellers, die besteht eigentlich darin, diese Form von Literatur anzunehmen und aufzuwerten und aufzugreifen.
Et le travail d'un écrivain, c'est peut-être de saisir un peu de cette vie-là.
Aber heißt das, dass viel Literatur so mündlich passiert in Côte d'Ivoire? Weil ich habe gelesen, dass jeder Zweite quasi nicht lesen und schreiben kann. Wie findet Literatur statt? Über das Erzählen, über Märchen, über Witze?
Il y a beaucoup d'oralité qui vient aussi de nos traditions, de notre manière pendant longtemps.
Ja, das Mündliche, die mündlichen Traditionen spielen eine große Rolle. Man sagt ja auch, Afrika sei der Kontinent des oralen Erzählens, der oralen Überlieferung, der Mündlichkeit, und das stimmt auch teilweise. Literatur ist natürlich für normale Leute nicht zugänglich. Also Schreiben und Lesen, das ist ein ganz großer Kontrast und viele wissen gar nicht, wie das irgendwie zusammenhängen kann. Aber dann ist es so, wenn jetzt Leute zum Beispiel so ein Buch lesen, wie ich es geschrieben habe, und dann merken sie plötzlich, ja, darin geht es ja um mich, da wird ja von mir erzählt. Und das ist eine große Überraschung.
Ces gens-là viennent à la rencontre de la littérature et se rendent compte qu'il s'agit d'eux dans ces livres.
Haben Sie denn auch von sich erzählt, über diesen Iro, der ja auch die Literatur als so ein Mittel sieht, um sich zu verwandeln, um ganz woanders hinzukommen als da, wo er angefangen hat? Steckt da viel von Ihnen selbst auch drin in dieser Figur?
Oui, c'est certainement un sentiment qui m'a aidé à construire ce personnage, cette envie un peu de dépasser sa classe sociale.
Ja, das ist ein Gefühl für diese Person, die mir geholfen hat, um diese Person konstruieren zu können. Also dieses Phänomen, aus seiner Klasse herauszukommen, dieses Transfuge de classe, wie man sagt, das habe ich in diese Person hineingelegt und das habe ich auch aus mir herausgenommen. Auch dieses Thema von wegen Literatur ist ein Mittel, um nach vorne zu kommen, um im Leben zu reüssieren. Das Buch ist keine Autobiografie, aber Iro ist mit Sicherheit die Figur, die mir selbst am nächsten ist.
Le personnage peut-être le plus proche de moi.
Und wie geht's jetzt mit Ihnen weiter, Monsieur Fallet? Sie sind ja Grafikdesigner in Abidjan. Jetzt haben Sie erste literarische Erfolge. Was machen Sie, wenn Sie zurückkehren nach Hause? Schmeißen Sie Ihren Job hin und schreiben nur noch? Oder wie geht das weiter?
C'est la grande question. J'ai l'impression un petit peu qu'il y a pour moi une sorte de retour en arrière.
Das ist eine große, eine schwierige Frage. Mein Leben ist zurzeit so eine Art Mischung aus Rückkehr in mein altes Leben, in meine alten Verhältnisse und einem konstanten Fortschritt in ein anderes Leben. Ich habe einen Vertrag für ein zweites Buch, kann also weiter schreiben und jetzt geht es darum, mein altes Leben und mein neues Leben irgendwie zu versöhnen, in Übereinstimmung zu bringen. Aber ich kann sagen, im Moment ist Schreiben für mich die höchste Priorität.
Mais c'est clair que l'écriture est ma priorité en ce moment.
Dann bin ich schon gespannt auf Ihr nächstes Buch. Vielen Dank, Nasmon Fallet, für Ihren Besuch in Deutschlandfunk Kultur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Dirk Furich. Und der Roman von Nasmon Fallet ist unter dem Titel »Diese glühenden Sonnen« beim Gutkind Verlag erschienen. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Hanne Reinhardt. Es hat 208 Seiten und kostet 24 Euro. Mit seinem ersten Auftritt auf einer kleinen Berliner Bühne hat Marc-Uwe Kling nach Abzug aller Kosten damals genau einen Euro verdient. Das ist viele Jahre her und inzwischen dürfte der Bestseller-Autor keine Geldsorgen mehr kennen. Seine Känguru-Geschichten waren Riesenerfolge, die ja auch verfilmt worden sind. Und seitdem landet eigentlich jedes seiner Bücher auf der Bestsellerliste. Sicher auch der Comic, den er jetzt veröffentlicht hat und in dem er Elon und Jeff auf den Mars schießt. Elmar Krämer hat das Buch bereits gelesen und sich mit Marc-Uwe Kling darüber unterhalten.
Ich gebe dir 1 Million, wenn du den Abwasch machst. Ich gebe dir 2, wenn du ihn machst. Für 3 würde ich es machen. Für 3 würdest du alles machen. Würdest du nicht abwaschen für 3 Millionen?
Natürlich, jeder würde abwaschen für 3 Millionen.
Die Idee, die beiden reichsten Männer der Welt auf den Mars zu schießen, kam Marc-Uwe Kling, als die Nachricht die Runde machte, dass neben Elon Musk auch Jeff Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin auf den roten Planeten möchte.
Und ich habe mir dann vorgestellt, wie witzig wäre es, eine Sitcom darüber zu sehen, wie diese beiden narzisstischen Egomanen auf dem Mars miteinander klarkommen müssen. Und so sind die beiden immer mal wieder in den Känguru-Comics aufgetaucht. Und als wir die Känguru-Comics dann beendet haben,
das war im März 2023,
war Bernd und mir klar, dass wir trotzdem noch was zusammen machen wollen. Und eigentlich war das Erste, was wir beide sofort gesagt haben, war Elon und Jeff on Mars.
Zusammen mit dem Zeichner Bernd Kissel hatte Kling die Känguru-Comics in der Online-Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht, in denen sie sich aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur widmeten. Nun also erscheint Elon und Jeff on Mars beim Carlsen Verlag als Comic. 80 Seiten, auf denen sich die fiktiven Multimilliardäre Elon Musk, Chef des Automobilherstellers Edison, und Jeff Bezos, Gründer des weltweit größten Versandhändlers The Shop, auf den Weg zum Mars machen und, wie es im Vorwort heißt, alle Figuren und Ereignisse in dieser Geschichte sind fiktiv. Übereinstimmungen mit echten Personen sind totaler Zufall. Ehrlich. Marc-Uwe Kling hat die Biografien der beiden Vorlagen für seine Geschichte gelesen und springt mit sichtlicher Freude in die Gedankenwelt der Superreichen.
Viele von denen bereiten sich ja auf die Apokalypse vor mit Bunkern und so weiter oder mit einer Mission zum Mars, anstatt dafür zu sorgen, dass die Apokalypse nicht kommt, aber ist nur nebenbei. Und ein Problem, auf das die tatsächlich gestoßen sind in ihren Gesprächen, ist, wenn die Zivilisation zusammenbricht, was hindert meine Untergebenen dann daran, sich zum Herrn zu machen und mich zum Untergebenen?
So kommt es, dass Elon Musk und Jeff Bezos ohne Personal auf dem Mars landen und schon bald feststellen, dass sie zusammenhalten und sich so fern von der Erde mit ganz irdischen Dingen auseinandersetzen müssen. Wie eben schon gehört, wer also macht den Abwasch?
Ich mach's für 2. Ich geb dir aber keine 2 Millionen fürs Abwaschen. Ich bin doch nicht verrückt, das ist wirklich bedeutend mehr, als eine Haushälterin fürs Abwaschen bekommen würde. Was kriegt denn so jemand für einmal Abwaschen? Nicht viel. Vielleicht $1,000. So wenig. Maximal.
Von Konkurrenten werden die beiden Milliardäre zu einer Art Mitbewohner, die ihre verschrobenen Ansichten nun in einer eigentlich menschenfeindlichen Umgebung ausleben. So bestellt Jeff 2 Luxusjachten, auch wenn es kein Meer auf dem Mars gibt, weil er es kann. Witzig die Dialoge, auf den ersten Blick abstrus erscheinend die Ideen. Aber in den Nachrichten wird man ja immer wieder eines Besseren belehrt. Die kolorierten Zeichnungen sind ausgefeilt, Mimik und Gestik stehen klar im Vordergrund. Die aufgerissenen Augen etwa, als Jeff merkt, dass Elon doch schon vor ihm auf dem Mars gelandet ist, herrlich. Die Kleinigkeiten machen selbst dem Autor immer wieder Spaß.
Ich finde jedes Mal wieder lustig, wenn sie sich den Kopf an den Flügeltüren von Elons beklopptem Marsmobil stoßen.
Bei all dem Spaß und Slapstick kommt Klings Gesellschaftskritik im Comic nicht zu kurz. Es ist ihm ein Anliegen, über bestimmte Dinge zum Nachdenken anzuregen.
Ich glaube, es gibt Vermögen, die sind so groß, dass sie so ein Machtzentrum sind, das gefährlich ist für die Demokratie.
Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel sind ein eingespieltes Team und das sieht man. Text und Zeichnungen harmonieren, es muss ihnen unglaubliche Freude gemacht haben, sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen.
Wenn man die ersten Skizzen zurückkriegt, das ist was ganz Besonderes, wenn da einfach lebendig wird, was man sich ausgedacht hat.
Unglaublich lebendig ist das ganze Elon und Jeff on Mars. Nicht nur für Fans des Genres und Marc-Uwe Klings ein Muss.
Elmar Krämer hat Marc-Uwe Kling getroffen und dessen neuester Streich ist ein Comic. Elon and Jeff on Mars erscheint morgen bei Carlsen. 80 Seiten kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Immer wieder schreiben ja Schriftsteller Romane über berühmte Kollegen, zum Beispiel Michael Kumpfmüllers Bestseller über Franz Kafka, Die Herrlichkeit des Lebens, oder noch aktueller Tan Twan Eng und sein Roman über Somerset Maugham, Das Haus der Türen. Auch in dem Roman, über den wir jetzt sprechen, da hat die griechische Autorin Ersi Sotiropoulos einen Wendepunkt im Leben des Lyrikers Konstantinos Kavafis vergegenwärtigt. Was bleibt von der Nacht ist der Titel und Tobias Lehmkohl hat dieses Buch gelesen. Da geht es ja wohl nur, habe ich gesehen, um 3 Tage im Leben dieses Dichters. Warum hat sie sich gerade diesen Zeitraum ausgesucht?
Wenn ich gerade noch etwas anfügen darf, also einer der schönsten Romane über das Leben eines Schriftstellers ist, wie ich finde, Der Meister von Colm Tóibín, dem irischen Autor. Und dieser Roman handelt von Henry James.
Das scheint ein großes Faszinosum jedenfalls zu sein.
Ist ein großes Faszinosum und ja übrigens auch häufig, Somerset Maugham nannten sie, Henry James oder auch Konstantinos Kafafis jetzt. Das sind ja alles homosexuelle Autoren und das scheint nun die Fantasie anderer Schriftsteller, Nachgeborener besonders anzuregen und vielleicht liegt es daran, dass dieser Aspekt, dieser homosexuelle Aspekt, ja so verborgen oder zumindest verschleiert werden musste, so um 1900 die Zeit dieser Autoren. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ersi Sotiropoulos widmet sich den letzten 3 Tagen einer großen Europareise, die Konstantinos Kafafis 1897 mit seinem Bruder gemeinsam unternommen hat. Ich glaube, weil hier etwas endet und weil zugleich etwas Neues beginnt. Eine Reise endet, aber eine ganz neue Haltung als Schriftsteller entsteht. Also zumindest imaginiert die Autorin das so, dass Kafafis in diesen Tagen erst zu jenem Dichter wird, der nicht nur in der griechischen Literatur eine so eminente Stellung einnimmt.
Und dieser Kafafis, der gilt ja so als Begründer der modernen griechischen Lyrik. Warum? Was zeichnet den so aus?
Ja, Kafafis stammte aus einer verarmten Baumwolldynastie in Alexandria. Dort gab es eine große griechische Enklave. Athen und Griechenland selbst hat er nur, ich glaube, 1 oder 2 Mal besucht. Alexandria war zu jener Zeit jetzt auch kein bedeutendes kulturelles Zentrum. Im Gegenteil, es war eher ziemlich provinziell, also kein Austausch mit anderen Dichtern oder sowas ähnliches. Aber hier, also am Rande der griechischen Welt, entwickelte Kafafis, der tagsüber sein Geld übrigens als Angestellter im Amt für Wasserwirtschaft verdiente, seine eigene Stimme. Er löste sich von den Vorbildern, wie auch von den traditionellen Vorstellungen davon, was ein Gedicht ist. Also er löste sich vom Reimzwang und auch vom festen Versmaß. Und das und auch der Umstand, dass er sein schwules Begehren zum Gegenstand seiner Lyrik machte, war damals, und zwar nicht nur in Griechenland, also ziemlich revolutionär.
Aber jetzt ist ja das, was da erzählt wird in diesem Roman, wahrscheinlich nicht jetzt akribisch dokumentiert oder lässt sich in irgendwelchen Archiven nachlesen. Da frage ich mich, wie nähert sich denn die Autorin diesem Geschehen? Also hat man so das Gefühl, man ist mit dabei oder was hat sie für eine Perspektive da drauf?
Ja, man hat das Gefühl, man ist dabei. Also sie versetzt uns geradezu oder sozusagen in den Kopf von Kafafis. Also mit ihm laufen wir durch dieses Paris der Belle Époque. Dort begegnet Kafafis dann dem Sekretär von Jean Maurias. Das war damals ein sehr berühmter französischer, aber griechischstämmiger Dichter. Dem hatte Kafafis wohl Gedichte so zur Probe geschickt und entdeckt, als er jetzt so von dem Sekretär durch die Wohnung geführt wird, seinen Umschlag mit den Gedichten und auf dem Umschlag steht der Vermerk stümperhaft. Und das stürzt ihn jetzt in eine große Krise und hier beginnt er dann zu hinterfragen, was er bisher gedacht und geschrieben hat. Und jetzt in diesen nächsten 3 Tagen, von denen der Roman handelt, wandelt er in so einer Art vernebeltem Taumel durch Paris. tief getroffen natürlich einerseits, aber es arbeitet eben auch in ihm und sein zukünftiges Dichter-Ich schält sich so heraus und nebenbei himmelt er noch aus der Ferne einen russischen Tänzer an und macht sich Vorwürfe dafür, dass er so viel masturbieren muss.
Und wie ist das so geschrieben? Also ist das so ein Roman, der einen so richtig reinzieht?
Also es ist ein Roman, sagen wir, es ist bis auf das Ende ein ziemlich unspektakuläres Buch. Dass es mich jetzt wirklich gepackt hätte, kann ich nicht sagen, aber es ist durchaus atmosphärisch und es ist auch gut geschrieben und übersetzt. Im Gedächtnishaften bleibt mir allerdings vor allem das Ende, das eine Szene von solch ekelhafter Drastik zeichnet, dass ich sie hier um diese Uhrzeit gar nicht im Radio schildern kann, sonst verderbe ich Ihnen noch das Frühstück. Also dieser Kontrast aber zu der bis dahin so leisen Erzählung, der hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich irgendwie, so hat das Buch zu einer runden Sache gemacht.
Und wird denn eigentlich auch deutlich, was die Autorin so an diesem Urahn oder an diesem, ist das ein Vorbild von ihr oder merkt man, warum sie sich eigentlich da so reingekniet hat?
Habe ich jetzt nicht erkennen können, aber interessanterweise, ich habe natürlich dann wieder die Gedichte von Kafafis ein bisschen gelesen und in seinen Gedichten schreibt Kafafis eben auch darüber sehr stark, dass dieses starke Begehren, was er verheimlichen muss, eben auch so eine Triebfeder für sein Schreiben geworden ist. Also ja, der Schmerz darüber, dass er nicht offen seine Sexualität leben kann, ist eben doch eine Kraftquelle für seine Dichtung gewesen. Das fand ich sehr spannend.
Und dann sollte man vielleicht ihn selbst auch mal wieder lesen.
Unbedingt.
Tobias Lehmkohl war das. Er hat den Roman Was bleibt von der Nacht vorgestellt von Ersi Soteropoulos. Aus dem Griechischen übersetzt hat dieses Buch Doris Wille. Erschienen ist es im Kanon Verlag. Es hat 288 Seiten und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Sarah Deiker. Ich lebe in Freiburg. Ich bin 50 Jahre alt und Krankenschwester. Ich möchte gern von Franziska Schutzbach die Erschöpfung der Frauen vorstellen. Das ist ein Sachbuch zum Thema die Frau in der Gesellschaft und ihre Erschöpfung. Der Untertitel ist wieder die weibliche Verfügbarkeit. Sie ist auch Geschlechterforscherin, Soziologin und Mutter von zwei Kindern. Es geht um die Belastung, die Frauen auch zum Teil in ihren Doppelrollen haben, wenn sie dann auch Familie noch haben. Und auch die schlechtere Bezahlung, dass Frauen häufiger in den Care-Berufen tätig sind, die sehr belastend sind, sowohl körperlich als auch psychisch. Ich habe einige so Literatur gelesen, aber ich finde tatsächlich, dass dieses Buch das bisher am besten auf den Punkt bringt. Also sehr, sehr gerne lesen. Ich habe mich da sehr wiedergefunden, sowohl als arbeitende Person als auch als Mutterperson. Ja.
Sarah Deiker liest also in Freiburg Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit von Franziska Schutzbach. Erschienen ist das als Drömer Taschenbuch für 13 Euro.
Der Mops des Monats.
Immer auf der Suche nach Covern mit dem richtigen Textappeal, um es gleich mit einem September-Titel zu sagen. Wobei der Mops natürlich aufhorcht, wenn es heißt, man sieht nur mit der Schnauze gut oder ziemlich bester Hund. Für Menschen gibt es aus der Küche Gebrauchsanweisung für Bier und was dicke Bücher und grüne Bananen mit dem Tod zu tun haben. Aus dem Bereich allgemeiner Ratschläge unter dem Stichwort Dornenhecke, nicht alle Früchte sollten gebrochen werden, und unter Bodenfrost, der Tod ist manchmal nicht die beste Lösung. Und endlich gibt es Gärtnern ohne viel Geschiss. Was Mütter angeht, sollte es immer heißen Love Mom. Ist erstmal der Ruf nach der Mom-Life-Balance laut geworden, kann es jederzeit auch heißen, Mutti steigt aus. Aufzuhorchen gilt es, wenn Bücher uns direkt ansprechen, mit einem Du, ganz selten sogar mit einem Sie. Diesmal wird uns einerseits mitgeteilt, du bist das Problem, das ich mir wünsche, andererseits der Mensch, auf den du wartest, bist du. Tja. Und dann ist da der erste Schimmer von Weihnachten. Schlimmer, es heißt sogar schon, es weihnachtet sehr. Deswegen auch, Opa gibt die Krippe her. Und Weihnachten setzt alle Jahre wieder die Mordfantasien der Verlage in Gang. Das wird schon seinen Grund haben. Und so gibt es jetzt eben nicht mehr nur Reben und Sterben, Mumienmorden mittwochs nie, Rache, Rosen und Rosé und Ernteessen Enkeltrick, sondern auch Frostforensik, Früchtebrot, Kipferlkiller, Kerzenschein und Schneeflockenträume in Schweden. Aber Vorsicht, die führen am Ende zu Knäckeblut. Und so steht auch der Mops des Monats konsequenterweise im Krimiregal. Viel zu sagen gibt es dazu nicht. Der Mops des Monats geht an. Plunder gibt es immer wieder.
Und gekürt hat den Mops des Monats Hans von Trotha für uns.